Stock. Erdgeschoss.
Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 53. Das wird eine Spezialausgabe zum Thema E-Voting. Und dazu habe ich den Herrn Harald Kapper und den Herrn Peter Miller eingeladen. Beide sind bei der ISPA tätig. Und ich darf mal ganz kurz um eine Vorstellung bitten. Harald, wer Hallo. Bist du? Was machst du?
Wer ich bin, ist eine Frage, die mich seit über 40 Jahren beschäftigt. Aber machen tue ich vor allem die Geschäftsleitung des Internet Service Providers namens Kapernet. Und in mehreren Nebenrollen habe ich dann zum Beispiel die Ehre, bei der ISPA der Präsident zu sein. In der Wirtschaftskammer auch noch für Telekom und Rundfunk in Wien der Vorsitzende zu sein. Und ansonsten, wie man vielleicht schon merkt, bin ich dem Demokratieprinzip nicht ganz abgeneigt und daher quasi die natürliche Affinität zum Thema E-Voting.
Okay. Du bist Präsident der ISPA.
Genau.
Wie lang bist du das schon?
Seit 2017, wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht.
Okay, na, wir werden es überprüfen. dann Peter Miller. Du bist auch tätig bei der ISPA?
Ja, also ich bin mit der Geschäftsleitung der HXS GmbH unterwegs, ein kleiner IT-Anbieter und kleiner ISP mit Sitz in Wien, aber wir decken ganz Österreich ab und bin im Vorstand der ISPA, bin das jetzt seit 2017 auch in etwa, wenn mich nicht alles täuscht. Hoffentlich täusche ich mich nicht, um das jetzt mal zu wiederholen. Und habe mich einfach bemüßigt gefühlt, die AG, also die Arbeitsgruppe Wahl zu übernehmen, weil ich das einfach als notwendiges, als sehr spannendes Thema gefunden habe, weil ich einfach ein hohes Sicherheitsbedürfnis habe und gesagt habe, wenn wir sowas schon machen, dann muss das Hand und Fuß haben und mit einer analogen Wahl gut zusammenpassen und kongruent sein.
Mhm. Nur ganz kurz, warum ich euch beide eingeladen habe. Es gab ja dieses Jahr im November die Vorstandswahl der ISPA und da wurde per E-Voting abgestimmt. Ich habe gelesen irgendwo, dass es da schon 2017 einen Mitgliedsantrag gab zum Thema Online-Wahl. Stimmt das?
Na, der Antrag war eigentlich 2018.
Okay.
Wurde dann vorbereitet bis 2019. 2019 wurde dann darüber abgestimmt, dass dies umzusetzen ist vom Vorstand. Mhm. Das heißt, bis 2019 hat die Arbeitsgruppe mal mehrere Konzepte erarbeitet, mehrere Produkte sich angesehen etc. und dann die präsentiert bei der Generalversammlung 2019 und da wurde dann beschlossen, dass es für die Generalversammlung 2020 zum Einsatz kommen soll. Damals noch ohne Wissen, dass in Corona uns mehr oder weniger zu sowas zwingen wird. Mhm. Jetzt waren wir froh, dass wir es haben.
Verstehe. Okay, also zusammengefasst, der Grund war nicht die Pandemie.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Nein. Okay. Das heißt, es hat dann eine Evaluierung gegeben. Wie ist das abgelaufen? Wie viele Systeme wurden da angeschaut?
Die Frage, wie viele Systeme wurden angeschaut, ist jetzt ein bisschen schwer zu beantworten, weil sich in der Gruppe mehrere Personen unterschiedlichste Systeme angeschaut haben. Mhm. Es kam hier sicherlich zu Überschneidungen. Also allein ich habe mir so 5 oder 6 Systeme angeschaut. Im ersten Schritt eigentlich primär auch im Freeware und im Open Source Bereich. Dann haben wir uns auch einige Produkte angeschaut, die durch diverse Förderungen entstanden sind, die auch von anderen schon eingesetzt worden sind, die von Universitäten verwendet worden sind und so weiter. Wir sind aber immer wieder beim gleichen Problem gelandet. Keiner konnte die Bedürfnisse, die wir in unserem sehr komplexen Wahlsystem der ISPA haben, abbilden. Das heißt, bei jedem der Produkte wäre ein erheblicher Aufwand vorhanden gewesen, dieses Produkt so anzupassen, dass es dann auch mit unserem jetzigen Wahlsystem zusammenpasst.
Mhm. Darf ich ganz kurz, weiß nicht, wie kompliziert, also ich kenne das Wahlsystem jetzt nicht im Detail, aber kann man das kurz umreißen, was da das Problem war? Oder?
Harald, darf ich dich bitten, unser Wahlsystem zu erklären, weil du machst das regelmäßigst?
Also die Idee hinter dem gesamten ISPA-Wahlsystem bei der Gründung des Verbands war einerseits möglichst demokratische Legitimation des Vorstands, des Präsidenten oder der Präsidentin zu finden und gleichzeitig aber auch die unterschiedlichen Mitgliedsgrößen zu berücksichtigen. Wir haben natürlich gemäß relativ viele kleinere Mitglieder und natürlich auch einige größere Mitglieder, und die können sich insbesondere in ihrem Beitrag, sprich Mitgliedsbeitrag für den Verein, differenzieren und bekommen dafür etwas gedämpft, quasi mit der Höhe des Beitrags, ein paar Stimmen zusätzlich in dem Wahlverhalten. Das heißt, das kleine Mitglied hat eine Stimme, mittlere Mitglieder 3 Stimmen, große Mitglieder 9 Stimmen. Und das ist jetzt einmal so die eine Herausforderung, diese Stimmgewichtung zu abzubilden. Das ist jetzt in einem simplen System einfach möglich, indem man zum Beispiel einem Wahlvorgang halt dann 9 Stimmen dazu zählt statt einer. Mhm. Und jetzt kommt aber dann der Trick. Diese Legitimation in der Idee war, okay, jeder und jede, die gewählt werden können oder werden, sollen auf jeden Fall über 50% Zustimmung erreichen. Und das ist jetzt fairerweise, wenn zum Beispiel ein Kandidat antritt für eine Position, relativ einfach. Wenn allerdings dann mehrere Kandidatinnen und Kandidaten für noch weitere 4 Positionen im Vorstand kandidieren, dann wird das tricky. Mhm. Und damit man sich dann nicht totläuft, weil vielleicht im ersten Wahlgang erreicht dieses 50% plus eine Stimme Ziel keiner oder keine, wird dann im nächsten Wahlgang der oder die mit den geringsten Stimmen vom Wahlvorgang ausgeschlossen, also einfach gestrichen. Mhm. Das heißt, wir haben zum Beispiel 8 Kandidatinnen und Kandidaten, es wird keiner oder keine gewählt, dann sind im nächsten Wahlgang nur noch 7 Kandidatinnen und Kandidaten. Und bis eben zumindest einer oder eine diese 50 plus 1 schafft, der, die ist dann einmal gewählt. Okay. Fällt natürlich auch aus der nächsten Runde. Und das heißt, man kann, und noch dazu, das ist jetzt statutarisch auch noch wichtig, bis zum Beginn der Generalversammlung können Kandidaten entweder nominiert werden oder sich selbst nominieren, wenn sie Mitglieder sind. Und das heißt, wir haben vor der Generalversammlung quasi bis zum wirklichen Beginn keinen exakten Punkt, wer sind denn die Kandidatinnen und Kandidaten. Mhm. Und während des Wahlvorgangs, insbesondere eben mit Mehrfachkandidaturen für eine oder mehrere Positionen, müssen diese Wahlvorgänge jeweils einzeln völlig neu zusammengesetzt werden, weil es könnten im ersten Wahlgang 3 gewählt werden und im zweiten keiner und im dritten einer, und dann wären wir zum Beispiel schon wieder fertig. Oder, und das haben wir halt historisch bei unseren Generalversammlungen, als wir noch kein Online-Voting hatten, erlebt, es wird eben dann auf Zettel geschrieben, die Namen, die jetzt gerade noch wählbar wären und die man jetzt wählen möchte. Das heißt, man muss sehr lange am Anfang erklären dieses Wahldurchgangs, wer ist jetzt noch wählbar und wie viele Namen darf ich auf meinen Zettel schreiben? 1, 2, 3 oder gar 4. Und das wird dann eingesammelt, ausgezählt, dauert alles relativ lang. Deswegen war das Buffet bei den Generalversammlungen auch immer erfolgreich, weil man zwischendurch halt ein bisschen Pause gemacht hat. Dann 20 Minuten später hat die Wahlkommission verkündet, hurra, wir haben leider niemanden gewählt, also nächste Runde und so. Und das kann schon physisch Stunden dauern. Ja.
Im elektronischen System. Ich merke gerade, wir hätten dich am Anfang schon einladen sollen. Du hast das besser erklärt, als wir es am Anfang selber begriffen haben.
Oh, danke. Wie du sagst, ich mache es ja dabei. Und ich gebe zu, beim ersten Mal, bei einer Generalversammlung bin ich auch da gesessen und mir gedacht, na, was, wen würde denn und wie geht das jetzt genau? Aber es wird auch fairerweise während der Generalversammlung immer noch einmal erklärt, und es wird immer gefragt, ob irgendwer zum ersten Mal dabei ist, und es ist immer irgendwer zum ersten Mal dabei. Und dann wird das eben nochmal durchgespielt. Und der Riesenvorteil, den wir wirklich erlebt haben, ist, wenn du das elektronisch machst, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit, dass irgendwer zu viele Namen auf den Zettel schreibt, also auf den virtuellen Zettel auswählt, quasi ausgeschlossen, weil es geht einfach nicht. Und die Dynamik ist leichter abzubilden, aber es muss ja trotzdem jemand administrieren und das ist der Punkt, den der Peter gemeint hat, diesen Wahnsinn muss einmal ein System abbilden können.
Na klar. Ja.
Ja. Vor allem so dynamisch schnell, dass ich zwischen den Wahlvorgängern sage, okay, und jetzt gibt es noch einen Antrag, über den noch abgestimmt werden muss und jetzt werden die Namen angepasst und jetzt wird wieder rausgestrichen und das war extrem mühsam. Mhm. Und dann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, selbst wenn wir jetzt ein Produkt fänden, das das alles könnte, so ist jedes Produkt, so wie das halt in den ganzen Open-Source-Teilen und so weiter ja nicht ganz unüblich ist oder auch im kommerziellen Bereich, ein Rohbestandteil. Und es muss sich jemand hinsetzen und das Ding einmal komplett durchdesignen, konfigurieren und so weiter. Und selbst wenn wir das machen, haben wir das Problem, wer garantiert mir eine anonyme Wahl? Das heißt, wer kann garantieren, dass die Software nicht irgendwo mitloggt, wer nun welche Stimme abgegeben hat?
Ja.
Und das war eigentlich unsere ganz große Herausforderung, weil als wir gesagt haben, gut, selbst wenn wir das jetzt alles selber stricken, stecken wir hier nicht nur Stunden und Tage, sondern Wochen an Arbeit hinein. Das ist auch vom Stunden zu Kostenrelation gigantisch. Mhm. Und das hätten wir gar nicht im personalen Bereich, um das überhaupt abdecken zu können. Und danach haben wir immer noch das Problem, wir müssten es eigentlich in einem Softwarestand dann versiegeln lassen, prüfen lassen und sagen, okay, das ist jetzt garantiert, dass hier kein Blödsinn passiert. Und es muss auch während und nach der Wahl dann garantiert sein, dass genau diese Softwareversion zum Einsatz kommt. Ja. Und ab dem Zeitpunkt ist hier auch das rein haftungstechnisch ein Riesenthema gewesen. Und dann ist uns irgendwie die EDEM vom Bundesrechenzentrum entgegengekommen, hat einmal ihr Produkt präsentiert. Wir haben unser Konzept präsentiert und im ersten Durchgang hieß es, ja, das können wir alles.
Okay.
Dazwischen vergehen jetzt 2 Jahre. Zwischen, ja, wir können alles, bis wir machen wirklich die Wahl, wo sie dann wirklich alles konnten. Mhm. Allerdings dazwischen waren viele Kopfstände notwendig, weil ich war einfach, umschreiben wir es so, vielleicht ein bisschen lästig, weil ich an diversesten Punkten einfach technische Ansätze immer wieder versucht habe zu finden, um zu beweisen, dass es nicht anonym ist.
Okay.
Und das BAZ war damit verpflichtet, mir jedes Mal nachzuliefern oder sogar nachzubessern, um dann die Garantie abliefern zu können, dass es anonym ist und wo die Trennungen zwischen den Zuordnungen der E-Votings und der Zuweisung zu den Stimmauszählungen stattfindet, auf eine Art und Weise, dass es A, nachweisbar ist die Wahl, weil ich muss irgendwie beweisen können die Wahl, aber gleichzeitig auch absolut sicherstellen kann, dass es anonym ist. Ja. Und das war eine gigantische Herausforderung, die wir, glaube ich, gemeinsam letztendlich sehr gut meistern konnten. Mhm.
Das erste Problem bei E-Voting ist ja immer, wie stelle ich sicher, dass jemand quasi wirklich berechtigt ist, abzustimmen, beziehungsweise dass er eben nur einmal abstimmt. Wie wurden da die Teilnehmer eingeladen? Per Brief, per E-Mail, per... Wie haben sie...
Also es wurde...
Die irgendwie jeden, identifiziert.
Ja. Für jeden Wahlberechtigten wurde ein Unique Token ausgestellt. Das ist ein normaler QR-Code, der auch auf einem Blatt Papier ausgedruckt wurde. Darunter der QR-Code auch in übersetzter Form mit einem Link im Internet, der beim BAZ gefahren worden ist, mit einer eindeutigen URL für diesen einen Wahlprozess. Und dieser wurde mit der Post, also kuvertiert im Beisein von Leuten des BAZ und im Beisein von Leuten der ISPA. Dann wurden diese zugeschickt mit Retourschein, damit auch wir wissen, dieser ist auch angekommen. Mhm. Somit ist es vergleichbar mit einer Briefwahl, mit der Aussendung. Mhm. Das kann man mit der Analogität eigentlich so darstellen. Im nächsten Schritt haben wir dann auch sichergestellt, dass wenn jemand sagt, hallo, ich habe den Token nicht bekommen, das war auch eine Herausforderung, dass wir zum Zeitpunkt des Versandes sehr wohl noch wissen müssen, wer welchen Token hat.
Ja.
Weil, und das ist das Problem daran, falls jemand sagt, ich finde meinen Token nicht oder der Token ist bei mir irgendwo eingelangt, der ist noch nicht bei der wirklich wahlberechtigten Person gelandet, was gerade jetzt in Covid-Zeiten wahrscheinlich eines der häufigsten Probleme war, weil das ist irgendwo im Posteingang, aber der war im Homeoffice und hat das Ding nie gekriegt. Dann konnte der im letzten Moment noch sagen, hallo, ich habe es nicht gekriegt. Wir konnten den bestehenden Token devalidieren. Das heißt, es konnte nicht zu einer Doppelwahl kommen. Und er bekam dann per E-Mail einen Ersatztoken, wo wir uns dann noch vergewissert haben, ja, du hast den bekommen, passt, geht in Ordnung, ist sozusagen dynamisch verifiziert worden, dass die richtige Person den richtigen Token hat. Mhm. Jetzt habe ich natürlich das Problem. Ich weiß, der Hansi Müller hat den Token 1. Wie stelle ich jetzt sicher, dass dieser Token 1 nachher nicht nachvollziehbar ist, wer welche Stimme abgegeben hat? Ja. Das heißt, zum Zeitpunkt des Wahlprozesses passiert genau in dem Moment, wo den Token verwendet, wird validiert, ja, dieser Token ist jetzt wahlberechtigt. Und in dem Moment, wo er seine Wahl trifft und sagt, ja, diese Wahlentscheidung sende ich jetzt ab, findet die Trennung statt und dann wird nur noch der Counter weitergeschickt. Es wurde eine Wahl mit einer Stimme, drei Stimmen oder 9 Stimmen für diese oder jenen Punkte oder diese jenen Entscheidungen und diese Personen weitergereicht. Zusätzlich habe ich das Problem noch gehabt, ich könnte jetzt ja prinzipiell aus der Datenbank herausfinden, wann wurde ein Eintrag erstellt, wann wurde die Stimme für die Wahloption 1 abgegeben. Und könnte das ja prinzipiell jetzt wieder abgleichen mit dem Access Log des Webservers und könnte dann wieder herausfinden, wann das stattgefunden hat und wer welche Stimme in welcher Reihenfolge abgegeben hat. Auch das wird entsprechend verändert, sodass das wiederum nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Also es ist wirklich nachvollziehbar, mit welche Stimmen wurde abgegeben. Ich weiß aber nachher nicht, wer gewählt hat, weil auch das wird wieder weggeschmissen. Und ich weiß auch nicht, wer exakt zu welchem, oder welcher Token exakt zu welchem Zeitpunkt verwendet worden ist und welche Stimme abgegeben hat. Ich weiß nur, dass eine Stimme abgegeben war, dass er wahlberechtigt war zu diesem Zeitpunkt und wie viele Stimmen er wofür abgegeben hat. Mhm. Das ist alles, was ich weiß.
Okay.
Und damit ist es nachvollziehbar und gleichzeitig absolut anonym.
Mhm. Nur ganz kurz, das Ganze passiert im Webbrowser, oder? Also für denjenigen, der abstimmt oder diejenige, die abstimmt, ja. Man loggt sich per Web in das System ein, sage ich jetzt einmal.
Also die einfachste Variante zum Wählen war, man nimmt sein Handy, scannt den QR-Code, mhm. Daraufhin wird automatisch die Webseite des BAZ aufgerufen mit dem entsprechenden Link dahinter und ich bin bereits auf der Seite, die mir die Wahloptionen anbietet. Das heißt, mhm. Ich brauche nichts anderes machen, als meine Handycam über den QR-Code halten, wählen, fertig.
Okay.
Und das war auf der einen Seite beeindruckend einfach. Auf der anderen Seite hat man ein bisschen gemerkt, so wenn das dann zum Beispiel über einen Laptop gewählt wird, dann gibt es so Themen wie Browser Cache und genau zum Beispiel eine neue Umfrage oder eine neue Abstimmung. Dann muss man das erst wieder laden. Das funktioniert dann also am Handy exzellent. Auf anderen Browserplattformen glaube ich, muss man es noch ein bisschen verbessern.
Mhm. Ja, da wissen wir aber mittlerweile auch schon, was wir tun müssten.
Natürlich, ja. Das war halt nur so ein Erlebnis. Und unter Anführungszeichen, man konnte es auch ein bisschen hacken, wenn nämlich die ID-Codes dieser Abstimmungen laufend erhöht wurden, weil sie zum Beispiel nacheinander angelegt wurden, dann hat man in Wahrheit über die URL das auch noch finden können. War jetzt kein Schaden, weil man hat ja trotzdem den richtigen Token gebraucht. Aber es war jetzt ein bisschen nachvollziehbarer,
also die einzelnen,
einen Browser gehabt hat.
Die einzelnen Wahlgänge waren quasi enumeriert, einfach hochgezählt oder.
Genau, und der Witz war, und dann auch wieder nicht, deswegen bin dann ich zum Beispiel, der am Browser gesessen ist, am Laptop, drüber gefallen, weil man dachte, aha, ja, nächste Nummer geht schon, na. Dann gab es eine Umfrage, die wurde halt in der Serie schon viel weiter früher erstellt, aber erst jetzt aktiv geschalten. Und damit war dann ich als Pseudo-Hacker auch wieder ausgetrickst.
Du wolltest deine eigene Wahl hacken?
Naja. Aber es war so, dass auch wenn ich die ID wusste, der Wahl, des Wahlvorganges, hat es mir nichts genutzt, weil der Wahlvorgang, diese ID, war nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters valid. Mhm. Und innerhalb dieses Zeitfensters konnte ich ja auch diesen Token, den ich besitze, nur einmal verwenden.
Ja. Ja.
somit kein Risiko eines Wahlbetrugs.
Aber der Token hat sich für mich nicht geändert, der blieb gleich.
Der Token bleibt ident.
Okay. Okay.
Der Token wird für jeden Wahlvorgang einzeln eingeschalten und ausgeschalten.
Okay. Okay. Verstehe.
Und eben das System sieht dann, welche Wahlvorgänge hätte ich jetzt sozusagen zur Auswahl. Typischerweise eh nur einen. Aber es wäre natürlich auch möglich, dass man mehrere
gleichzeitig
durchführt. Ja. Ja.
Und im Hintergrund ist dann irgendwo ein Administrator gesessen, sage ich einmal, und hat quasi nach jedem Wahlgang, weil sich ja da quasi die, ich sage einmal, die Wahlzettel danach ändern, quasi eine neue Wahl angelegt mit den Namen, die man jetzt halt dann wählen konnte.
Also die Aussage im Hintergrund ist das korrekt. Wir haben auch ein Video mittlerweile erstellt zur Wahl, wo man, und während der Wahl hat man es auch gesehen, dass diese Person im Vordergrund gesessen ist. Das heißt, auch diese war transparent sichtbar. Alle agierenden Personen waren sichtbar, um auch hier die Transparenz eben möglichst hoch zu halten. Mhm.
Okay, aber das heißt, es hat irgendwo eine Location gegeben, wo doch ein paar Leute dann zusammengesessen sind, die sich um die Abwicklung der Wahl oder eigentlich der Wahlen gekümmert hat.
Zufälligerweise nicht irgendwo, sondern im BRZ. Die haben uns freundlicherweise erklärt, die Location zur Verfügung gestellt. War an sich, und das auch wieder Corona geschuldet, an sich war das ja geplant als zumindest hybride Veranstaltung, wenn nicht eigentlich als Präsenzveranstaltung mit einer Online-Wahl, wo wir eigentlich ursprünglich nur quasi die Generalversammlung halt in den Mitgliederbereich auf der ISPA-Seite gestreamt hätten. Kann jeder zuschauen. Und die Idee war eben, die Wahl an sich online durchzuführen, so wie es im Beschlusslage war vor einem Jahr. Und dann war noch die weitere Idee, gut, wenn man streamt, dann gibt es auch vielleicht Leute, die wollen nicht auf diesem Stream sichtbar sein. Also hat es einen eigenen Sitzplan gegeben, wo man sich dann im Saal hinsetzen müsste, wenn man am Stream erscheinen möchte oder eben auch, wenn man das genau nicht möchte. Also es war logistisch auch schon hochgradig vorbereitet. Und dann hat uns halt der aktuelle Corona-Status einen Strich durch die Rechnung gemacht und es wurde statt einer Präsenzveranstaltung mit Online-Voting eine reine Online-Veranstaltung.
Ja. Jetzt heißt es ja immer beim E-Voting, das ist so super, weil die Wahlbeteiligung geht rauf und keine Ahnung was. Gibt es da von euch irgendwie Zahlen? Haben mehr mitgemacht oder ist das bei der ISPA eh immer gleich? Ist mir schon klar, es kommt dann immer auf die Institution, Vereinigung, was auch immer an, wo solche Wahlen stattfinden.
Also die Idee war ja, die Teilnehmerzahl nach oben zu drehen, weil bis dato primär bei der analogen Veranstaltung, bei der klassischen Wahl, Wien und Umgebung anwesend war. Und daher kam ja auch dieser Antrag vom Mittelösterreich bis Westösterreich, tun sie sich schwer, nur für eine Wahl nach Wien zu fahren.
Ja.
Und das war eigentlich die Idee dabei und wir konnten, obwohl es sehr schwierige Umstände im Allgemeinen waren, trotzdem die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln und wissen aber auch mittlerweile, wie wir das noch weiter optimieren können und gehen davon aus, dass man das wahrscheinlich im Folgejahr nochmal steigern kann.
Wenn wir jetzt kurzer formaler Einschub sozusagen, also Beschlusslage ist, dass wir das erstens durchgeführt haben, zweitens jetzt dann evaluieren, wie hat es uns einerseits gefallen, wie hat es unseren Mitgliedern gefallen, welche Prozesse müssten wir vielleicht sowieso ändern. Aber ich gebe schon zu, die Wahrscheinlichkeit, besonders weil das Coronavirus ja nicht einfach verschwinden wird bis nächster Generalversammlung, ist schon sehr hoch, dass wir uns das nochmal anschauen. Und jetzt habe ich leider Gottes meinen Faden verloren.
Macht nichts. Jetzt hat es ja geheißen, okay, so eine Wahl, also eine Vorstandswahl hat immer Stunden gedauert. So habe ich das irgendwie rausgelesen. War das jetzt schneller, effizienter, besser?
Massiv schneller. Massiv schneller, weil es gab genau das Zeitfenster. Binnen einer Viertelstunde hat jeder die Möglichkeit gehabt, seine Stimme abzugeben. Und eigentlich wenige Minuten danach war ja das Ergebnis klar.
Ja.
Im analogen System war innerhalb von 5 Minuten oder 10 Minuten alle Stimmzettel abgegeben. Und danach waren 20 Minuten, 30 Minuten, diesmal gedauert hat, bis das Ding verlautbart worden ist, bis die nächsten Wahlvorgänge vorbereitet worden sind. Also das hat schon gedauert.
Es ist aber deutlich weniger Socializing passiert.
Na gut. Aber das hat ja mit der Wahl an sich nichts zu tun. Also.
Nö, aber das ist so ein Highlight bei der Generalversammlung, dass wir sie halt alle treffen.
Das ist schon klar.
Natürlich, ja. Leider nein.
Das ist schon klar. Wie wurde das Ergebnis präsentiert nach so einem Wahlgang? Also gibt es da dann eine Seite in dem System, wo man sieht, okay, die Wahl ist so ausgegangen, oder wurde das dann per Stream verkündet? Oder?
Also das Ganze komplett im Livestream war im Livestream auch eine Darstellung, eine Aufbereitung der Ergebnisse enthalten.
Okay. Aber ich konnte jetzt am Handy selber, wenn ich den Stream nicht sehe, irgendwie nachvollziehen, was das Ergebnis war.
Hätte auch keinen Sinn gemacht, weil wenn man den Stream nicht sieht, weiß man nicht, was man wählt und wann man wählt.
Ach so, ja, gutes Argument.
Und weil du vorher beim E-Voting noch gesagt hast, grundsätzlich, ob das, also mehr Teilnehmerinnen, ja, das können wir bestätigen, effizienter können wir auch bestätigen. Und ich sitze ja aufgrund meiner anderen Geschichte ab und an in einer Wahlkommission, wie zum Beispiel bei der Wienwahl oder bei der Nationalratswahl. Und es ist wirklich kein Spaß, wenn du 10.000 oder mehr Briefwahlstimmen auszetteln musst, aufeinander stapeln, durchzählen. Also da verbringen Wahlkommissionen inzwischen wirklich 2 Tage damit, dass sie das dann auflösen. Und dort ist natürlich der Anreiz, das effizienter zu machen, unendlich höher, als ob man jetzt sagt, es dauert 1 Stunde oder es dauert 3 Stunden bei einem Verband. Ja. Mhm. Aber natürlich ist es auch schön, wenn man nicht lang herumsitzen muss.
Andererseits, hätten wir 10.000 Mitglieder, wäre ich möglicherweise auch dazu bereit.
Es händisch auszuzählen?
Ja.
Okay, gut.
Wenn das das Argument für 10.000 Mitglieder ist.
Ja, klar.
Eine 3-tägige Generalversammlung, das wird eine großartige Party. Ja.
Gut. Können wir kurz über das Technische dahinter reden? Gibt's da Informationen dazu, die jetzt nicht irgendeiner Geheimhaltung unterliegen? Also ich habe nur gelesen.
Sehr viel technisch dahinter können wir nicht wirklich liefern. Mhm. Wir wissen, wie die Software funktioniert, wir wissen, was sie tut. Es war auch etliche Male das Thema Blockchain in der Diskussion.
Genau, nur kurz, weil es steht auch auf der Webseite zum Thema BRZ EDEM, dass es die Möglichkeit einer Blockchain gibt.
Ja, es gibt die Möglichkeit einer Blockchain, die haben wir vorsätzlich nicht verwendet,
okay,
weil ich nachweisen konnte, dass wenn wir eine Blockchain komplett durchziehen, ich hiermit die Anonymisierung brechen würde. Das heißt, ja, ich mache eine Blockchain im Hintergrund, wenn ich sie haben will, für die Endergebnisse, um diese abzusichern, also sagen, diese sind jetzt in Stein gemeißelt oder in Bits gepresst. Aber würde ich die Blockchain vorher schon haben, dann habe ich genau dieses Thema, dass ich weiß, wann wurde welcher Token verwendet und in welcher Reihenfolge. Und dann könnte ich es wieder retour rechnen. Mhm. Und deswegen habe ich dagegen, da hat man mir recht gegeben, dem wäre so. Und deswegen ist das dann an diesem Punkt nicht eingesetzt worden.
Okay. Verstehe.
Wobei aber wirklich nicht vergessen darf, dass diese wunderbare Blockchain beim BRZ ja Kettenbruck heißt.
Naja, das ist eine der Anwendungen. Ne? Oder heißt die Blockchain wirklich bei Ihnen Kettenbruck?
Nein, ich glaube, das ist tatsächlich nur der Titel für die Anwendung, das
Rechte. Ja. Okay. Gut, das heißt, bei der ISPA-Wahl kam keine Blockchain zum Einsatz. Auch nicht für das Ergebnis dann oder.
Hätte keinen Sinn gemacht. Ja.
Nein, ich frage nur.
Ja. Ja.
Aber wer weiß, vielleicht in 200 Jahren dann sie sich freuen, wenn sie in der Blockchain noch schon kennten, wer ist in 2020 gewählt worden?
Wenn dann noch jemand weiß, in 200 Jahren, wie man Blockchain. Gut, ja.
Ja.
Also gib heute jemanden Lochkarten in die Hand, die bei Wahlen verwendet worden sind.
Ja, genau. Gut. Das heißt, das Ganze wurde über einen Token gemacht für den oder diejenige, die abstimmen wollte. Der Token blieb immer gleich. Es wurde dann quasi getrennt, wer steht hinter dem Token. Und es wurde quasi nur abgespeichert, dieser Token hat das gewählt Nein. Nicht einmal das.
Es wurde abgespeichert, ein Token hat das gewählt.
Okay.
Der Token wurde durch die Wahl automatisch für diesen Wahlvorgang, für diesen Durchgang devalidiert.
Damit er nicht nochmal wählen kann. Das ist
damit klar. Er nicht nochmal wählen kann. Und damit auch schon getrennt vom Ergebnis, weil sonst wüsste ich ja wieder, nachdem ich eine Tabelle habe, wer welchen Token hat, dann wüsste ich ja wieder, wer es war.
Ja, okay. Gut, es wurde quasi nur quasi die Stimme, also das, was in der Stimme drinnen stand, ein Name, was auch immer, abgespeichert, aber die Zuordnung zum Token wurde nicht mit abgespeichert.
Richtig. Ja. Okay.
Und man hat noch mir mal großartiger
in der BRZ vorgeworfen, dass ich kleinlich bin diesbezüglich, aber das war letztendlich dann die einzig mögliche Lösung.
Okay.
Und neben dieser Entkoppelung, die quasi beim Wahlvorgang direkt stattfindet, was eine wesentliche Leistung ist, ist dann eben auch nur dieser besondere Trick, dass selbst das Speichern dieses Datensatzes noch einmal zufällig verzögert wird, dass
um den Zeitpunkt,
die Reihenfolge der Wahl nicht klar ist.
Ja, ja. Okay. Mhm. Interessant.
Ja, was übrigens beim Versand dieser Tokens ein wirkliches Drama war, damit hatten wir nicht gerechnet, ehrlicherweise. Also wenn du so einen Einschreiber mit Rückschein verschickt für jeden und jede. Und teilweise hast du dann gehabt, ja, die haben das bekommen, aber wir haben den Rückschein nie bekommen. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, Corona hin und her, aber mit solchen Praxisproblemen hatten wir halt zu Beginn, wo wir gesagt haben, na gut, wir verschicken das eingeschrieben mit Rückschein, das kann nichts sein. Doch. es kann immer wieder was sein, was du nicht glaubst.
Und das also, was wir gelernt haben, glaube ich, das war, dass es RSA und RSB nicht gibt für uns, sondern Einschreiben mit Rückschein ist die einzige Variante, die im privatwirtschaftlichen Bereich möglich wäre. Mhm. Und Harald, du weißt du noch, wie viel Prozent das waren? Das war nämlich nicht unerheblich, der Anteil, der nicht zurückgekommen ist.
Ich bilde mir ein, wir waren da über 10%.
Ja. Wirklich?
Ja.
Okay.
Also das teilweise doch gekriegt haben, ja, wo wir aber nicht als Verband gewusst haben, wirklich, ob das wirklich gekriegt. Ja. Und dann ist Tage vor der Generalversammlung ist losgegangen, dass wir angefangen haben, Mitglieder anzurufen, habt ihr es jetzt eh gekriegt? Und das natürlich dann, wenn der Umfang größer wird, also die 10.000 Mitglieder, da brauchen wir dann ein Callcenter, ein bisschen ein Problem.
Ja, klar. Um es nur nochmal zu verstehen, sobald der Rückschein eingegangen ist, wurde quasi der Name, der hinter diesem Token steht, von dem Token getrennt oder gelöscht.
Nein. Der Name vom Token, die Verbindung wurde nie gelöscht.
Die besteht jetzt noch, theoretisch.
Prinzipiell bestünde die jetzt noch.
Mhm. Okay.
Macht auch keinen Sinn. Ja, wir haben das dann entfernt, weil wir es nicht mehr brauchen.
Ja.
Aber prinzipiell ist diese Verbindung, wer welchen Token hat, notwendig, um notfalls Ersatztokens ausstellen zu
können. Das ist mir schon klar. Also es könnte ja sein.
Trennung findet in der Software statt, zum Zeitpunkt der Wahl.
Ja, aber da findet die Trennung von der Stimme, also von der abgegebenen Stimme und dem Token findet statt.
Genau.
Ja. Okay. Klar. Ja, weil nur weil der Rückschein eingegangen ist, heißt noch nicht lang nicht, dass dieser Zettel verloren geht irgendwann einmal. Ne?
Genau.
Ja, okay.
Oder im Büro in Wien liegt, aber der Verantwortliche gerade in Zürich sitzt oder in Berlin oder wie auch immer.
Klar.
Dass ich dann teilweise übrigens die Post aus Wien nachschicken hat lassen, um dann eine Woche nach der Wahl die Post zu kriegen.
Okay. Verstehe. Gut. So.
Es gab übrigens noch eine Alternatividee zum Token.
Ja.
Falls das noch interessant wäre, wir haben am Anfang überlegt, das war ganz am Anfang, das mit der Bürgerkarte zu verquicken.
Mhm.
Ja, netter Ansatz. Scheitert an einer absoluten Trivialität. Wir haben Mitglieder nicht nur aus Österreich.
Ja, ganz klar. Das ist, also die Idee, diese Bürgerkarte irgendwie einzusetzen, also es gibt ja zahlreiche Anwendungsfälle, wo das sinnvoll wäre, aber es scheitert dann halt immer daran, ja, es machen halt Leute mit, die nicht in Österreich leben, beziehungsweise die auch keine Bürgerkarte haben. Das
genau, ist weil ja dann kam Zwang. Man müsste jetzt ein Parallelsystem zur Bürgerkarte anbieten und gesagt, gut, dann kann man es gleich komplett streichen.
Ja, absolut. Absolut, ganz klar. So, jetzt ist das Ganze, ISPA ist ein Verein, bei einem Verein basiert. Wie ist die Meinung, kann man sowas in einem Start machen?
Fangfrage. <Ja. lacht>
Also ich würde es so sehen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Jein. Es müsste langsam wachsen. Ich kann mir vorstellen, dass man es für kleinste Bürgerbeteiligungen schon verwendet, dass man es auf Gemeindeebene schon verwendet. Ja, man braucht sicher noch A, mehr Erfahrungswerte, B, mehr Bestätigung, dass das Zeug wirklich bombenfest immer funktioniert, wovon ich persönlich ausgehe. Und es braucht auch die entsprechende Akzeptanz. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe mich impfen und kriege einen Chip, wenn die gleichen Leute dann sagen, und wenn ich jetzt damit wähle, dann wird meine Stimme anders abgegeben, als ich das wähle. Ja, ja. Daran wird es immer scheitern. Und das sind einfach Diskussionsebenen, die schwierig zu gewinnen sind. Ich würde mich noch lange nicht über eine Nationalratswahl hertrauen damit. Aber über Kleinstwahlen könnte ich mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren sicher kein Thema wäre und dass das vielleicht sogar eine höhere Wahlbeteiligung erreichen könnte, als wir es derzeit haben.
Da hätte ich eine andere private Meinung dazu.
Bitte.
Deswegen sagte ich auch meine private.
Ja, ja. Gerade wenn wir um Inklusion reden, und da habe ich halt jetzt wieder die Statistik im Kopf mit 25% der über 65-Jährigen, oder waren das über 75, nein, über 65-Jährige, sind schlicht und ergreifend nicht online. Also ich brauche immer, speziell wenn es um gesamte Bürgerbeteiligungsverfahren oder auch Gemeinderatswahlen oder Bezirksvertretungswahlen etc. geht, brauche ich immer den zweiten Weg. Das heißt, ich kann es maximal als Add-on anbieten. Und dann gibt es noch 100.000 Sonderfälle wie fliegende Wahlkommissionen für zum Beispiel Krankenhausbesuche etc., wo ich ganz, ganz viele Nebenprobleme produziere, indem ich es elektronisch machen will, während ein Zettel halt da sehr einfach einzusetzen ist. Alleine vom Desinfizieren in den Raum rein etc. Dort habe ich, glaube ich, die echten Problemfelder, die man sich nur massiv anschauen muss. Und bei der Verifizierbarkeit, also eben das, was die Freunde in den USA gerade erlebt haben und was wir ja auch schon mal erlebt haben, wenn ich eine Wahl überprüfen muss, und zwar jede einzelne Stimme, wie ist denn das jetzt wirklich gewesen mit dem Ergebnis? Hat sich da wer verzählt? Und wenn ja, wie viele? Nein. Das ist halt elektronisch irrsinnig schwer, weil sobald eben diese Stimme von diesem Token getrennt ist, kann ich mir nur mehr darauf verlassen, dass diese Stimme eh richtig gespeichert worden ist und auch richtig gezählt wurde. Ja. Da gibt's schon noch sehr, sehr viele Fragen im grosso modo, für wenn quasi alle online sind und das System für alle gleich erreichbar ist und sozusagen auch die Wahlfragestellung klar ist. Ja, wenn ihr aber auf die Bereiche schaut, die definitiv nicht online sein können oder auch wollen, müssen wir ja nicht in einer Demokratie, dort muss ich besonders hinschauen, aus meiner Sicht. Und da, glaube ich, gibt es noch viele, viele Feinheiten.
Ja, es kommen dann noch verschiedenste Parameter dazu, wie kann ich dem Endgerät des Abstimmenden oder der Abstimmenden überhaupt vertrauen und so weiter und so fort. Ne?
Ja, momentan haben wir einen Browser vertraut. Ne?
Also sagen wir mal so, momentan haben wir ja noch eine Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung durch HTTPS. Sollte es irgendjemanden innerhalb dieses EU-Bereiches geben, der meint, die Verschlüsselung müssen wir verändern?
Ja, du meinst den Rat?
Es geht ja, so weit würde ich ja nicht mal gehen. Es könnte auch durchaus sein, ich habe ein lustiges Add-on und das vertauscht mir einfach die Antworten rein visuell. Ja. Was auch immer. Ja. Also da gibt es ja zahlreiche Ansatzpunkte, die man sich irgendwie vorstellen könnte, dass das irgendwie schief geht.
Ja. Ich kann dem Harald absolut zustimmen mit den Problematiken und würde jetzt wirklich jeder nur digital wählen, könnte man es verwenden. Ich sehe es maximal als Add-on zu normaler Wahl plus Briefwahl, weil die Briefwahl ist ja auch nur ein Add-on. Und wo ich derzeit das Problem sehe, ist, wie devalidiere ich, dass jemand noch, der ein Token genutzt hat, dass der jetzt nicht noch auf einer anderen Art und Weise noch wählen geht.
Ja.
Also das sehe ich als erste Herausforderung. Und wenn ja, einfach nur eine Ergänzung, einfach eine dritte Schiene einzuführen und Ja, das sind natürlich neue Herausforderungen, die man sich wirklich erst überlegen müsste. Wir haben natürlich ein abgekapseltes System uns betrachten können und das hat es natürlich etwas vereinfacht.
Klar.
Um das wirklich auf andere Ebene raufzuhieven, müsste man sich zusammensetzen und einmal wieder, so wie wir es begonnen haben, alle Szenarien beginnen durchzuspielen und Tests machen und sagen, welche Möglichkeiten gäbe es, um das zu brechen, was wir uns hier überlegt haben. Mhm.
Und vor allem, du brauchst da in der Kommunikation nur einen einzigen Fehlerfall. Ich wünsche es keinem Rechenzentrum, aber es kann halt passieren, dass irgendwas schief geht, egal ob technisch oder Softwareseite oder wie auch immer. Und dann ist das Vertrauen erodiert.
Absolut.
Du kannst das einfach knicken.
Absolut. Also gerade Vertrauen ist in der Hinsicht ja quasi irgendwie das Wichtigste. Ja. Weil halt dieser Server oder diese Software halt für jeden Wähler und für jede Wählerin eine Blackbox ist, in die man nicht reinschauen kann. Man hat keine Ahnung, was passiert.
Ne? Das war ja schon ein Riesenaufschrei, als es die Kuverts gab, wo die Kleber nicht gehalten
eben, waren. Eben, da fängt es ja schon an. Ne?
Und da kann man nur davon profitieren, dass die Leute sehr schnell vergessen. klingt blöd, aber nochmal, klingt blöd, aber natürlich haben das die Medien kurzfristig groß aufgebauscht, war in allen, jetzt schreit kein Hahn mehr danach.
Nein, jetzt ist es wurscht, ja. Das stimmt.
Es wird man, ist mir bei der letzten Wahl aufgefallen, dass erwähnt worden ist, dass es ein super Kleber ist. Aber ja.
Ja. In einer normalen Nationalrats-, Landes- etc. Wahl hast du halt x kleine Wahlkommissionen, x Wahlsprengel mit jeweils wieder Beisitzern und kontrollierenden Personen. Da ist einfach die Haftung, falls irgendwas irgendwo schief geht, sehr viel schneller. Und da kann ich jederzeit sagen, okay, du hast jetzt den Zettel falsch eingeworfen, pass auf, das reparieren wir. Aber wenn das im großen Stil passiert und dann vielleicht die Wahlkommission auch so zentral aus, weiß nicht, 15, 20 Personen besteht, die auf den Server schauen, das wird halt dünn.
Ja, ja. Ja. Klar. E-Voting ist ja eigentlich schon ein sehr altes Thema, weil allein die Schweiz hat das ja teilweise schon etabliert gehabt bei ihren ganzen Abstimmungen, die es da fast wöchentlich gibt in gewissen Kantonen oder Gemeinden oder was auch immer, haben es aber jetzt dann mehr oder weniger abgedreht, ich glaube 2019 sogar erst. Estland ist ja dafür bekannt, dass die das eigentlich schon länger machen und angeblich ziemlich gut, wobei ich da jetzt auch keine technischen Informationen habe, wie das dort läuft. Aber gibt es oder kann man, könnt ihr euch das vorstellen, dass in Österreich gewisse Abstimmungen, und sei es jetzt nur auf Gemeindeebene, irgendwann einmal zusätzlich per E-Voting angeboten werden?
Nein zu sagen ist super falsch.
Ich bilde mir ein, dass das BAZ hat das ja auch bereits bei so Bürgerbeteiligungsverfahren eingesetzt.
In Scheibst, glaube ich, ist das. Da haben sie,
genau, das war die Brückengeschichte,
glaube ich. Da haben sie irgendeine Brücke abgestimmt, ja, genau.
Und das war ja in sich sogar großartig, weil du hast dort sogar mit der VR-Brille dir anschauen können, wie welche Brücke denn dann ungefähr ausschauen wird,
wenn
du so oder so bauen. Und dann hast du sagen können, so die jetzt sich die Wülle. Und das ist natürlich Technologieeinsatz, so wie man es sich vorstellt.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht,
auch was Bürgerbeteiligung, die, was sie sich vorstellt.
Ich weiß was jetzt wieder nicht, was die dort gemacht haben, die entweder nicht online waren oder nicht hingehen konnten, weil Geheinschränkungen oder sonst was. Aber natürlich, die Geschichte ist sehr gut und ich glaube, so kann das Ding erwachsen.
Mhm. Ja, ich glaube das nämlich auch. Also mit allen Problemchen und Problemen, die es zu dem Thema gibt. In gewissen Bereichen ist es definitiv legitim, eine Wahl elektronisch durchzuführen. Ja.
Es ist sicher nur eine Frage der Zeit.
Ja.
Und ich habe natürlich auch wiederum für sämtliche Organisationseinheiten jetzt vom Bezirk aufwärts halt einen enormen Kostenvorteil. Weil wenn ich immer sage im Gemeinderat, wir machen jetzt eine Bürgerbefragung, geht's los mit den Druckkosten, mit den Portokosten, mit den Leuten, die das auswerten müssen, etc. Und wenn ich aber sagen kann, pass auf, um Hausnummer 2.000, 3.000 Euro können wir das einfach als Paket buchen. Mhm. Dann ist es auch viel einfacher, Entscheidungen zu hinterfragen, eben beim Wahlvolk.
Ja. Nein, das ist ja ein großes Thema der direkten Demokratie, wie sie sich so schön nennt. Ne? Wir fragen einfach Leute zu den kleinsten Entscheidungen, sage ich jetzt mal.
Da kann man demokratisch wieder hinterfragen, und wozu haben wir die eigentlich dann gehört? Aber das ist eine andere
Frage. Gut, das ist, so weit wollen wir jetzt nicht gehen.
Also wenn,
nein,
wenn
die mich können sich dann die Antworten jetzt mal fragt, überlegen,
was er tun soll.
Entschuldigung. Gut. Gibt es noch irgendwie zum Thema? Ich glaube, wir sind eigentlich so weit einmal. Ich habe da noch so lustige Blind Signatures und so Geschichten stehen, worüber ich eh nur Halbwissen habe.
Mich würde interessieren, was ist eine Blind Signature? Ein Blankowechsel oder?
Naja, es geht in Wahrheit darum, ich gebe meine Stimme ab und schicke die aber mal so an eine Autorität, die quasi meine Stimme nicht lesen kann. Das heißt, ich verwurschtel meine Stimme mal mit irgendeinem was auch immer. Ich glaube, Blendfaktor nennt sich das auf Deutsch. Das heißt, diese Autorität unterschreibt nur, dass ich berechtigt bin, abzustimmen, und schickt mir das ganze Backerl zurück und kann aber in meine Nachricht nicht reinschauen, also in meine Stimme, was ich abgestimmt habe. So, jetzt habe ich quasi meine Stimme signiert, und diese signierte Stimme schicke ich dann quasi an ein Zählwerk, das überprüft, okay, diese Stimme ist von dieser gewissen Autorität unterschrieben, kann sicherstellen, dass die Stimme mehr oder weniger gültig ist, abgegeben zu werden, gezählt zu werden, unabhängig davon, was jetzt mal drinnen steht. Und das Zählwerk hat aber dann eben die Möglichkeit, reinzuschauen, was ich abgestimmt habe.
Gut, du hast gerade unseren Prozess nochmals erklärt. Das ist genau das, was eigentlich im Hintergrund passiert.
Okay.
Nicht ganz. Ich finde, die Beschreibung ist eher so als verschlüsseltes und signiertes E-Mail quasi. Es wird mit einem festen Textformat festlegt, wie dann meine Auswertung passiert.
Ja, also wie gesagt, das nennt sich blinde Signaturen oder Blind Signatures. Es geht halt darum, irgendjemand signiert einmal meine Abstimmung, ohne reinschauen zu können, was ich überhaupt abgestimmt habe. Und das Zählwerk sieht dann nur, okay, diese Stimme ist gültig, weil sie eben von einer gewissen Autorität signiert wurde, weiß aber theoretisch nicht, von wer abgestimmt hat, kann aber reinschauen, was abgestimmt wurde, um es zählen zu können.
Das ist das, was bei uns passiert. Du hast auf der einen Seite das Webinterface, wo du eben diese Signatur machst. Du sagst, das ist das, was ich haben will, im verschlüsselten Zustand, weil es im HTTPS ist. Dann sagst du, ab damit. Und danach bekommst du das Zählwerk, das nur noch die Zählinformation bekommt.
Ja, wobei, ich glaube, okay, aber der Server,
der... Um das Beispiel analog zu haben, müsste dieses HTTPS auch mit einem Client-Zertifikat funktionieren. Dann wären wir, glaube ich, sehr nahe an dem Beispiel.
Ja, ja. Also es geht halt darum, dass quasi diese Autorität, die quasi mal signiert, dass diese Stimme abgegeben werden darf, nicht reinschauen kann, was abgestimmt wurde.
Ja, das heißt, ich mache noch einen Zwischenschritt
dazu. Genau, in Wahrheit ist noch ein Zwischenschritt dabei, genau.
Und aber das wäre was für den Verbesserungsvorschlag für die nächste Runde E-Voting.
Ich weiß noch nicht, wo man den unterbringt, wo er was bringen könnte.
Weiß ja, müsst, mit dieser wo Technik stehen, wo könnte man zum Beispiel, na, mit dieser Technik könnte man zum Beispiel ein Token vielleicht sogar online übermitteln, dann braucht man nicht die Rückbriefe. Weil dann könnten, theoretisch, könnte die ISPA-Signaturstelle sagen, jawohl, hier, liebes Mitglied, ich unterschreibe, dass du abstimmen darfst, digital natürlich, und mit dieser digital signierten Stimmberechtigung kann ich dann ins Wahlsystem gehen und kann sagen, jetzt da die gern wählen.
Also ich halte das. Ja, nur dann haben wir keine Chance mehr, das zu revoken.
Doch, natürlich, jedes Zertifikat kann ich auch revoken. Also jedes.
Ja, nur wie weiß ich dann, wem es gehört?
Ja, das.
Na, das weiß ich ja sehr wohl. Weil ich stelle zum Beispiel das Zertifikat dem Harald Kapper aus. Jedes normale SMIME-Zertifikat ist nicht besser, wenn es einen Namen hat. Mhm. Und wenn ich aber dann mit meiner von der zentralen Autorität, also von der Certification Authority signierten, mit meinem Zertifikat mein Vote unterschreibe und verschlüssele, dann kann die Gegenstelle, die es empfängt, einerseits einmal schauen, ah ja, ist das Zertifikat jetzt noch gültig, sprich non-revoked? Wenn nein, dann kann ich die Stimme nehmen und kann es entschlüsseln und in mein Zählwerk schmeißen. Oder aber hat inzwischen die zentrale Autorität gesagt, na, das Token ist inzwischen ungültig, das kannst du einmagerieren. Dann wird es einfach genommen, verworfen oder vielleicht zurückgemeldet, du kommst mit dem falschen Zertifikat.
Das heißt, dein Ansatz wäre, dass die Wahl auf deinem Endgerät stattfindet, dann verschlüsselt wird, verschlüsselt übertragen wird und dann nur mehr ins Zählwerk eingekippt wird.
Vorsicht, bei der blinden Signatur wird das signierte Backerl, also die Abstimmung, also die Stimme, wieder an den Wähler und die Wählerin zurückgeschickt, also jetzt rein technisch, und dieses signierte Backerl von der Authentifizierungsautorität, ja, wird dann mehr oder weniger vom Wähler an das Zählwerk geschickt.
Also ich sehe das jetzt mal so, ich sehe das als interessanten Input. Ich kenne das System noch zu wenig. Ich werde mich mal darüber schlau machen, wieder mal was dazugelernt.
Also ja, das scheint irgendwie, ich glaube, das ist, also die Idee gibt schon länger, ja. Aber es ist ein interessanter Ansatz, ja. Auf alle Fälle.
Es gibt nichts, was man sich zum Ethik anschauen
wo
sollte.
Man was lernt.
Genau.
Gut.
Vor allem, wenn selbst die den Ethik-Keller machen, schon dabei was lernen, bitte was ganz Besseres.
Ja, das, also ich lerne jeden Tag.
Ich habe es also auf alle drei gerade.
Ja, nein, dabei. Absolut. Gut, dann haben wir noch irgendwas, das wir irgendwie noch besprechen könnten?
Oder? Also ich hab vergessen, die ISPE vorzustellen.
Ja, im das Nachgang stimmt. Bitte mach das jetzt.
Also für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, kann ich sagen, die ISPE, der Verband der österreichischen Internet Service Provider, vertritt natürlich die Internetwirtschaft und hat sich als sein höchstes Ziel auserkoren, das Internet in Österreich zu fördern, zu schützen und zu entwickeln. Und unsere Mitglieder sind klassischerweise Betriebe aus dem gesamten Internetumfeld. Das sind einerseits Access Provider, Content Provider, aber auch Plattformen. Und gibt dann so drei wesentliche Säulen, eben den ganzen Access-Bereich, den ganzen Content-Bereich und den riesigen, großen, immer größer werdenden logistischen, juristischen Bereich. Und dort vertreten wir eben einerseits unsere Mitglieder und die Interessen des Internets, das auch nur auf europäischer Ebene zusätzlich. Da gibt es noch die Euro-ISPA. Und das Ganze versucht sozusagen jeden Tag das Internet ein bisschen zu retten, insbesondere vor blöden Ideen, wie zum Beispiel dem Brechen von Verschlüsselungen, die wir genau für solche Wahlsysteme offensichtlich ganz gut brauchen können.
Absolut. Absolut. Gut, dann würde ich sagen, ich darf mich bedanken beim Herrn Präsidenten.
Dankeschön.
Und lieber Peter, ebenfalls vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
Ja, doch.
Und ja, ich darf mich bei den Zuhörern verabschieden und wünsche eine gute Nacht.